Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge und ich starte diese Folge mal direkt mit einem Zitat.
Enric Mas führt das Team Movistar an.
Ich glaube an Mas dieses Jahr.
Kian Uytebrooks. Was lässt dich an Enric Mas glauben? Sein fünfter Platz bei der Vuelta a Burgos?
Ein Gefühl. Es ist das Jahr des Enric Mas.
Es war bisher überhaupt nicht das Jahr des Enric Mas.
Dieses Jahr schon bei der Vuelta. Er kommt, ich sag's dir. Der hat nochmal einen guten Blog gemacht. Ich glaube an den.
Enric Mas hat ein einziges Just GC in seinem Leben gewonnen. Das war die Tour of Guangxi 2019.
So, das war ich vor 2 Wochen. Was sagst du dazu?
Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Ja, hat keiner kommen sehen, bin ich ehrlich.
Du hast ja offensichtlich das mehr als kommen sehen.
Ja, ich habe.
Hattest du Insider-Infos?
Ich hatte es im Gefühl. Ja, die Vuelta ist voll im Gange und wer hätte uns vor 2,5 Wochen, wer hätte geglaubt, dass vor 2,5 Wochen ich mich da hinsetze und sage, Enric Mas fährt, Stand heute, noch in Rot, vielleicht die Chance, die Vuelta 2026 zu gewinnen.
Hast du da selber dran geglaubt, dass du das behauptet hast? Sei ehrlich.
Ich habe einfach nur einen Namen reingeschossen, wo ich dachte, okay, dieser Guess ist erstmal nie ganz weg. So, der ist aber irgendwas, weil wir sagen, der ewige Fünfte. So, und dann, es war aber die Etappe bevor Pogi gestürzt ist, als er in diesen Graben gefahren ist. Welche Etappe war das denn, als du den Gravel-Weg hochgegangen sind? Etappe 6 hatte ich letztes Mal noch gesagt, ey, da müssen wir gucken, vielleicht ist da irgendwas. Und ich weiß nicht, Enric Mas hatte da ein bisschen mehr Insider-Infos, konnte man ja sehen, hat ja dann auch nochmal durchgefunkt oder durchgegeben an Pogi, ey, Abfahrt ist gefährlich, pass auf. Und das war dieser Moment, als Enric Mas an Pogi vorbeigeschossen ist. Da hat Pogi selber noch im Interview nach der Etappe gesagt, ja, also bin ehrlich, habe jetzt nicht damit gerechnet, dass noch jemand kam. Und dann hat das Witzige war, er hat so nachkorrigiert, meint so, ja, aber war schon gut. Also auch von Enric Mas, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen so.
Aber wir haben aufgenommen, bevor die Vuelta angefangen hat.
Ja, ich weiß, ich hatte keine Insider-Infos, nein. Aber als der da hochgefahren bin.
Sag jetzt, ob du daran geglaubt hast oder nicht.
Ein bisschen.
Ja, okay, ich glaub's dir jetzt einfach, aber ich glaub's dir eigentlich null.
Ja, auf jeden Fall habe ich ihn gedacht, als Enric da an Pogi vorbei ist, dachte ich mir so, ah geil, stark, vielleicht wird der Zweiter. Ja, und jetzt fährt er in Rot.
Ja, der hätte ja eh die Vuelta gewonnen, auch wenn Pogi noch dabei gewesen wäre. Der hat ihn ja schon halb über die Kuppe abgestellt, hat er den ja sogar.
Der ist ja drüber attackiert. Der hat kurz auch einmal gezeigt, ja, du hast ihn gepinkelt, dann pinkel ich drüber.
Also ich habe dir geschrieben, nicht nach der Mass-Etappe, wo er dann wieder zurückgekommen ist, sondern auf der Etappe danach, glaube ich, wo ich gesagt habe, Alter, ich muss aufhören, diesen Podcast irgendwelche Ankündigungen zu machen, weil Brian Cocard gewinnt eine Sprint-Etappe und Enric Mas fährt in Rot. Shame on me.
Ja.
Wirklich.
Ich glaube, Pogacar kann sich auch bei uns
bedanken. Ich habe das Gefühl, die Welt endet jetzt so langsam, so die Matrix glitscht zu krass.
Jetzt kommt es langsam raus, es war doch alles eine Simulation und die ersten Fehler, die ersten Bugs sind da.
Genau.
Wir hatten fast den nächsten Bug gerade live miterleben können.
Jo.
Wie Wout van Aert gegen Valentin Parempatre sprinten muss. Wir beide gerade sagten, du kannst als Wout auch eigentlich wirklich nur verlieren. Das Mindeste, was du kannst, ist gewinnen.
Ja.
Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, du kannst wirklich gegen Valentin Parempatre, der Typ wiegt 7 Gramm, kannst im Sprint verlieren.
Der bricht durch, wenn der über 1000 Watt tritt wahrscheinlich.
Deswegen musste er auch aufhören.
Deswegen musste er aufhören im Sprint. Und es gab so eine Sekunde, wo wir beide hier saßen und gesagt haben, so, Alter, der fährt da vorbei. Und ich hatte schon so krasse Dwarsdorf-Landeren-Vibes. Das Nelson-Paulus-Syndrom.
Ja, 1-3.
Boah.
Da war ganz kurz die Kamera von vorne, sah es so aus, als wäre Valente auch nur so ein bisschen halt dran vorbei, was allein schon eine Schande wäre. Er war fast gleiche Höhe. Aber das wäre wirklich krass. Vor allem, weil er noch 3 Führungen vorher mitgefahren ist auf den letzten 3 Kilometer, was mir so gar keinen Sinn gemacht hat.
Ja, Vuelta auf jeden Fall maximal unterhaltsam bisher, muss man sagen.
Ja.
Ich habe noch Fun Fact zu Vuelta an dem Tag gelesen, wo Mas gegen Pogi sprintet.
Ja.
Tadej Pogacar ist in den letzten, glaube ich, Jahren immer, also nur gegen, es gab nur 7 Mano a Mano Sprints mit Tadej Pogacar gegen jemand anderen im Finale und wo es um Sieg ging. Und 3-mal war es Enric Mas. Das fand ich ein interessanter Fact.
Ist mega interessant, weil Enric Mas hat man wirklich ja gar nicht als, Ich meine, nur als GC-Fahrer, als dieseliger GC-Fahrer, der irgendwo mit durchkommt, dann wird er halt, wie gesagt, Fünfter. Aber er hat ja nie als Siegfahrer irgendwo für irgendwas im Kopf. Und wie du schon sagtest, 1-gegen-1 Sprint, Pogi gegen X und das dann halt dreimal, sagst du?
Dreimal, ja.
Dreimal Enric Mas, das ist schon weird.
Dreimal Enric Mas, einmal muss es Vingegaard gewesen sein, den hat Pogi verloren. Mhm. Lelo, ne?
Genau.
Lioran, glaube ich. Und ansonsten, also immer wenn es nur um Zweiersprint, das ist, es gab natürlich auch schon mal Sprints aus einer Dreiergruppe oder Vierergruppe, aber diese Zweiersprints, was dreimal Mas, also weird. Hatte ich auch nicht so als typisches Pairing im Kopf.
Ja, ist echt so. Man kennt's, oder? Mathieu gegen Wout. Genau. Pogi gegen Mas.
Pogi gegen Mas, klar.
Typisches Duell.
Ja, also so viel zu unseren schlechten Predictions und Fun Facts bei der Vuelta. Wie sind wir sonst durch die ersten 13 Tage gekommen? Oder sollen wir noch auf ein anderes Highlight vorher eingehen?
Apropos nochmal, ja, wir können nochmal gleich mit ankündigen, was halt noch alles wir besprechen. Mir ist gerade aufgefallen.
Das wissen wir doch nie vorher.
Das ist ein Podcast, ein Potpourri voller Inhalte. Das
sagst du dann auch immer.
wo wir bei der Matrix waren und Verschwörungstheorie. Gerade hier den Post noch gesehen. Giro, Tour und Vuelta Crash. Mit Abandon immer die Nummer 11. Buitrago, Vingegaard, Pogacar. Hatten alle die 11.
Just saying. Die wird jetzt auch bald falsch rum aufgeklebt.
Ich glaube, das ist auch. Nee, genau, wir reden ein bisschen über die Vuelta. Wir reden aber auch nochmal über den Ötztaler Radmarathon. Dort war ich ja live vor Ort als Außenkorrespondent in Sölden. Wir haben mit einer kleinen Mannschaft von Science unsere Athleten versorgt, haben uns darum gekümmert, dass sie ausreichend Carbs dabei haben, sie auch aufnehmen, verpflegt haben wir sie, Athleten. Wir haben sie angefeuert, wir haben sie angeschrien, wir haben sie mit Musikbox und Haftbefehl zugescheppert, dass sie irgendwie sich da motiviert bei Laune halten. Und ich habe einiges erlebt, können wir gleich ein bisschen was erzählen. Und auch eines der, muss ich auch sagen, eine sehr besondere Performance eines Athleten eigentlich über die letzten Jahre hinweg miterlebt, wie wir oft trainiert haben. Kann ich gleich mal ein bisschen zum Training erzählen, wie wir das gemacht haben.
Danke.
Sepp Breuer wollte unter 7 Stunden fahren, hat letztes Jahr versucht, das Ding anzugehen, ist dann über Nacht krank geworden mit Magen-Darm und jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, komm, wir machen das. Wir waren beide der Meinung, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht schafft, ist deutlich höher, als dass er schafft. Also die Chancen sind scheinbar nicht so gut. Und als er unterwegs war und irgendwann 10 Minuten vor der Zeit war, dachte ich mir, das kann ja nicht sein, irgendwie muss ja irgendwas passieren. Fährt eine 6 Stunden 50, war auf jeden Fall echt crazy. Können wir gleich mal erzählen, was das eigentlich alles braucht, damit man so eine Performance fährt. Jack Burke fährt Rekord endlich mal. Dass er dann den jahrealten Rekordhalter vom Thron gestürzt haben. Wird auch mittlerweile Zeit. Janine Meyer fährt auch nochmal Rekord. Beide, glaube ich, zum dritten Mal jetzt in Ötztaler gewonnen. Mhm. Aber auf jeden Fall eine krasse Veranstaltung und auch schnelle Austragungen.
Jack Burke, alte Legende.
Jack Burke.
War ja bei uns bei Leopard damals.
Stimmt, erzähl mal was von dem. Weißt du noch was?
Kranke Legende. Erster Tag im Trainingslager Mallorca. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Kommt der Kollege an, wir fahren irgendwie 4,5 Stunden, so am ersten Tag zum Einrollen und beim Abendessen fehlt er. So, ist einfach nicht da und keiner wusste, wo der ist. Und so, wo ist Jack, wo ist Jack? Da sagt irgendwann ein Mechaniker, ja, der hat sich da eben nochmal sein Fahrrad geholt. Der ist ja nochmal 3,5 Stunden oben drauf gefahren und sein 30 Minuten All-Time-Best von Poyenza aus hoch den Anstieg.
Krass.
Ja, das ist halt Jack Burke in a nutshell. Jack Burke haben wir damals, oder ist er, glaube ich, bei Jelly Belly KT gefahren. Ja,
Jelly Belly.
Entdeckt. Und der hat uns dann, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dir geschrieben habe, und dann hat er uns seinen Training Peaks Tour angeschickt. Ja. Dann habe ich da die ganze Zeit so 9, 11, 13 Stunden Touren gefunden. Immer wieder die gleiche Bundesstraße in Kanada, so bei Minusgraden. Der hat mir Bilder von seinem Rad geschickt und sowas. Da sind so feste Handschuhe dran und alles. Ja. Da ist alles dran. Und der ist immer eine Bundesstraße 4 Stunden lang bis zu so einem Berg, dann da irgendwelche Intervalle gescheppert und dann wieder zurück im Dunkeln. Du kannst dir das nicht vorstellen. Der Mann hatte ein Volumen. Der hatte so eine 35-Stunden-Woche in der Höhe vor der USA Pro Challenge oder Colorado Classic. So einfach diese Punkt-2-Rundfahrten in den USA oder sind sogar höher gewesen. Weil auch mal World Tour Teams dabei waren. Krank. Also ja,
das ist
halt eine geile Story, wo er aufs Klo musste, wenn der Tschechien-Rundfahrt groß aufs Klo musste und sich dann in den Wegesrand gehockt hat, angeblich, der Legende nach, und den Hintern aber Richtung Straße gedreht hatte und dann ein anderer sportlicher Leiter ankam und meinte, "Your Rider, Grande Cacazione.
Ah, da kam das her?
Da kam das her, ja.
Was?
Das ist so.
Wie kommst du denn, instinktiv? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie so ein so Ecke
war, geht. Vielleicht, ja, war es auch einfach dann in dem Moment dringend notwendig. Also damals, ja, war die Sports Nutrition auch noch nicht ganz so weit, wie sie heute ist.
Verstehe ich, das heißt, aber instinktiv willst du ja niemals, auch wenn du pinkelst, drehst du dich ja nicht zur Straße hin. Nee. Du kannst ja so weit gehen, dass du von mir nicht auf die Straße, aber so auf den Busch pinkelst, aber zur Straße hin, das würdest du ja niemals machen.
Und er, nee, ist so ein feiner Kerl, der Typ ist so ein lieber, cooler Typ.
Ja.
Er ist halt ein bisschen verplant manchmal.
Ja, so genau so wirkt er
und
auch.
Und der fährt einfach unglaublich gerne Fahrrad, macht unglaublich gern Sport. Und das ist schon immer so ein absolutes aerobes Monster gewesen.
Ja.
Und auch, wenn vorstellen, man sich die Ergebnisse ein bisschen anguckt, als er bei uns bei Leopard war, damals da, hat er Tage gehabt, wo er es gezeigt hat, und an anderen Tagen hat er es halt nicht hingekriegt. Es lag auch sehr häufig daran, so Positionierung im Feld,
ja,
kurze, harte Antritte und sowas.
Ja, ja.
Ja, aber der Typ, nichts anderes habe ich von Jack Burke erwartet.
Als ein Rekord und diese Performance. Sollen wir kurz einfach hier bleiben mit dem Thema, bevor wir jetzt in die Vuelta reinsteigen, dass wir ein bisschen über die Performance von ihm sprechen, weil ich habe es gerade hier offen. Ich habe ja mal ein bisschen geschaut,
ja,
und die komplette Fahrt hat er hochgeladen. Was cool ist, einfach mal ein bisschen die Benchmark zu sehen. Vorweg einmal, auch da habe ich letztes Jahr, hat ja Daniel Federspiel gewonnen, da hatten wir keine Powerdaten zu. Ich muss aber trotzdem halt schauen, als wir auch mit Sepp die Strategie besprochen haben, haben wir beide gesprochen, okay, wir haben so ein bisschen das Problem, dieser Ötztaler, da sagt man immer so 4 Anstiege, eigentlich sind es eher 3, so wenn man den Brennerpass als wirklich einen Anstieg, oder wenn man den als nicht Anstieg sieht, weil dort hast du einfach hohe Geschwindigkeiten, eine Gruppe, die dort fährt, ist immer noch der größere Hebel, als da viel Watt zu treten, das ist eigentlich so ein Übergangding, das Ding ist aber auch, du möchtest dort nicht alleine sein. Es gibt durchaus Austragungen vor 3-4 Jahren, da sind auch Fahrer lang gefahren mit einem 32er Schnitt und 220 Watt Average, ne? Also es ist erstmal nichts, wo du halt viel investieren solltest. Aber du willst auch da nicht alleine fahren. Und der Ötztaler beginnt halt in Sölden, führt runter nach Ötz, geht rechts hoch, Küter, erster Anstieg. Das Ding dauert mal gut und gerne deine Schwellenleistung. Mal bei den schnellsten so um die Mitte 50 Minuten.
Ja.
Und dann kommt die Abfahrt, dann halt Brenner. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, dass du den Anstieg Küter irgendwie in der Gruppe dabei bist, die dann am Brenner schnell fährt. Und da hatten wir so im Vorfeld gehofft, okay, bitte nicht zu schnell mit Sepp, weil da habe ich gesagt, Pacing-Strategie können wir da über Bord werfen, da fährst du alles, was es bedarf, um in dieser Gruppe mit dabei zu sein.
Ja.
Jetzt nicht Vollgas rein, ja, aber halt schon irgendwie mit dabei bleiben. Dann ist er da reingefahren und man hat gesehen, einmal im Stream konnte ich sehen, dass Sepp nach vorne sich gesetzt hat auf der Gruppe, fand ich ganz gut, weil dann kannst du das Tempo ein bisschen selber diktieren. Aber es war ja klar, auch im Vorfeld, Anton Palzer war dabei, Jack Burke hat gesagt, ich bin gut drauf, die wollten das Ding schnell machen, Anton wollte auch Streckenrekord fahren. Hat er auch geschafft, das Rennen nicht gewonnen, aber Streckenrekord hat er geschafft. Und dann sind die da so losgemetert, wo ich auch kurz ein bisschen Panik gehabt habe, sind die wirklich die ersten 30 Sekunden, klar, Positionierungskampf, aber erstmal 580 Watt da rein. So, erstmal kurz positionieren. Gesamte Kütai hoch waren dann bei Jack Burke 53 Minuten 55 mit 347 Watt, 5,1 Watt pro Kilo.
Da haben das aber ist ja noch entspannt für Jack.
Für Jack ist es super entspannt. Da haben wir auch noch eine kleine Senke mit dabei, muss man sagen. Also der intensivere Part.
Ja, das ist so ein kleines Plateau.
Genau.
Ja, da kannst du dann aber auch, wenn du da hochfährst, kannst du zum Beispiel links runterfahren. Da kommt dann nämlich eine richtig, richtig steile Seite da hoch.
Ja.
Ochsengarten, genau, ja.
Genau, und wenn du den ersten Part halt nimmst, dann sind die halt schon mit 3,62, also 5,3 Watt pro Kilo hoch. So, und das ist halt machbar für einen Sepp auch, aber war schon so, wo ich dachte so, oh, der hatte auch kurz Loch bekommen. Da habe ich gedacht, schon, jetzt muss er in Gruppe 2 hoffen, dass er gut durchkommt. Hat zum letzten Kicker oben in Kütai drüber gesprungen, nochmal in die Gruppe rangefahren, wie mit 4,50, alles oder nichts. Und dadurch hat er halt sich gut positioniert, um am Brenner halt mit dabei zu bleiben. Dann, weiß ich, war damals Jack Burke gut in Abfahrten? Weißt du das? Kannst du das einschätzen?
Nee, das war jetzt nicht der Edeltechniker.
Und das habe ich später jetzt auch nochmal hier im Vergleich. Der hat auf dem Jaufenpass, dritte Abfahrt, so viel Zeit verloren, der hätte auch am Jaufenpass langsamer fahren können.
Ja.
Brenner ist er mit 2,76 Watt, 4,1 Watt pro Kilo, sind die halt normal durchgekreiselt. Das sind Belastung von einer Stunde, aber das ist jetzt für die halt eher Fat Max. Und dann, wo es richtig dann losgeht, das Rennen, das ist halt ein Jaufenpass. Und da hat Jack Burke auf, glaube ich, ungefähr bei Hälfte den Anton Palzer, mit dem er unterwegs war, attackiert, oder noch ein bisschen schneller gefahren. Das Ding ist echt interessant, weil es halt super gleichmäßig ist. Also das sind ziemlich genau 14,7%, 1116 Höhenmeter, das sind dann irgendwie so 7-8% Average, aber halt so komplett konstant, du fährst wirklich eine Linie am Powermeter. 380 hochgefahren, 5,6 Watt pro Kilo, das Ganze mittlerweile nun nach 4 Stunden 17, aber du hast ja gerade schon gesagt, das juckt den halt gar nicht, ne?
Ja, nö. Das ist eher so eine entspannte Geschichte für den. Der ist halt vor allem auch dadurch, dass der, weil man so viel Volumen trainiert hat, einfach auch so, der hat eine ziemlich gute Fatigue Resistance.
Ja, das glaube ich.
Also der wird einfach nicht langsamer hinten raus.
Ja.
Der ist aber auch am Anfang des Rennens halt nicht dann schneller. So, das ist so ein bisschen sein, und da sind halt oft die Rennen halt im UCI-Bereich, die wurden halt vor allem auf dem Niveau so Punkt 2
ja.
Auch mal irgendwie anders entschieden und früher entschieden. Ja. Und da ist es halt am Ende, das ist ihm nicht wirklich, hat ihm nicht geholfen.
Nee.
Der wäre zum Beispiel ein Fahrer gewesen, der, wenn er es in der World, wenn man ihm World Tour Platz gegeben hätte, hätte er besser performt als auf dem Conti-Level.
Das glaube ich
auch. Weil die Rennen ihm einfach viel mehr gelegen hätten.
Ja, ja, klar, logisch. Ja, das ist bei vielen Athleten irgendwie auch ein bisschen das Thema. Das sind auch so manche Einzelathleten, die dann im Straßenrennen nie wirklich auf sich aufmerksam gemacht haben, dann im Gravel-Sport aber auf einmal dann um die Ecke kommen, weil dort vielleicht die Fatigue-Resistance über etwas wie eine 7, 8, 9, 12 Stunden Performance wieder wichtig wird.
Ja.
Ne?
Guckt dir vielleicht auch mal eine Axel
Prévost
an. Ja. Jemand, der nicht unbedingt super krass aufgefallen ist, auch damals, als sie auf UCI-Niveau gefahren ist. Ich kenne nicht die komplette Story, ne, so, aber ich kann mir vorstellen, dass die Rennen auch sehr, sehr kurz waren damals auf dem Punkt 2-Niveau bei den Frauen oder niedrigem UCI-Niveau, und dann ist es einfach nicht wichtig. Aber jetzt, wo die Rennen halt irgendwie auch anders gefahren werden, auch bei den Frauen, und sie das aber bewiesen hat in den Gravel-Rennen, hat man ihr eine Chance gegeben, nochmal auf World-Tour-Niveau, und auf einmal fährt die Top 10 bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja, ja,
und man hat halt nicht so richtig die Bühne dafür gehabt. Das ist ein bisschen lustig, weil eigentlich tanzen da Leute auf einer Bühne auf dem Conti-Niveau für eine andere Sache. Also die qualifizieren sich über ein Punkt-2-Rennen und daraus zieht man Ableitungen für das nächste Niveau, aber es ist eigentlich gar nicht genau so das, was die machen.
Ja, stimmt. Man müsste es anders filtern nach Anforderungen.
Müsste es sie theoretisch genauso lang machen oder sie genauso lang an ihrem Limit fahren lassen, wie das halt entsprechend wollte. Also man sieht ja schon, die scouten sich ja schon sehr viele gute Leute daraus.
Ja, ja.
So ist es nicht. Aber trotzdem gibt es halt ein paar Leute, die dadurch durchs Raster fallen könnten.
Ja, voll, voll.
Oder auch andere, die es schaffen, die aber dann am Ende auf dem World-Tour-Niveau es eben nicht mehr packen.
Ja, klar, klar. Oder auch dann halt Fahrer mit einer großen Diskrepanz zwischen physiologischer Leistungsfähigkeit und vielleicht große Ressource und dann halt fahrtechnischer mangelnden Fähigkeiten. So, und wenn du die halt dann wieder auf ein sehr anspruchsvolles Rennen, Gravel-Rennen schickst, dann zeigen die auf einmal doch wieder halt ihre Qualitäten. So, und das finde ich halt irgendwie auch sehr spannend, weil gerade der Gravel-Sport, um da ein bisschen wieder abzudriften, weil wir hatten am Wochenende auch die Europameisterschaft, können wir noch ein bisschen was zu erzählen, aber gerade da haben wir jetzt gerade so eine aufstrebende Sportartensparte, die auch extrem medial gepusht wird, wo viel Geld hinter ist, wo auch eine Professionalisierung stattfindet mehr und mehr. Das heißt, auch da ist ein Scouting relevant und da musst du nach ganz anderen Sachen schauen als die typischen, sag mal, Rampentestergebnisse vielleicht und Straßenergebnisse, die Fahrer halt...
Frische 2-Minuten-Power, frische 5-Minuten-Power, so
Ja.
Ja, aber... hast du total recht. Also jetzt auch die Leute, die aus der World Tour dahin gegangen sind, nachdem sie ihre Karriere beendet haben oder vielleicht keinen Vertrag mehr bekommen haben, die passen auch nicht unbedingt perfekt dazu.
Voll.
Die kommen zwar aus der World Tour, aber...
Ja, also Greg Van Avermaet zum Beispiel, irgendwie, der ist schon ganz okay, ganz gut, aber...
Ja, der hätte eigentlich dahin passen müssen.
Eigentlich schon, na klar, aber hat er einmal im Gravel mal richtig gutes Ergebnis für seinen eigentlichen... Ich weiß nicht, ob der noch so viel trainiert, so, aber...
Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich glaube, der hat zwischendurch auch mal einen Triathlon gemacht und sowas. Das ändert ihn jetzt physiologisch nicht so krass.
Ja.
Aber ich denke mal schon, dass du halt so Leute wie Greg Van Avermaet sind ja vor allem bei den Klassikern, die extrem lang waren und...
Ja.
Hätte schon gepasst. Ich glaube aber, dass das vielleicht ein bisschen... Ja, auch eine schwierige Auswahl, aber ein bisschen zu schwer manchmal ist. So Sachen wie Tracker sind halt einfach auch viele 20-Minuten-Anstiege.
Ja, ja.
Aber das Niveau damals, als er reingekommen ist, war dann noch ein Ticken niedriger.
Ja.
Boah, schwer zu sagen.
Voll.
Es gibt aber ein paar andere, wo ich gehört habe, dass sie jetzt aus der World Tour in den Gravel-Sport gehen, die darauf extrem gut passen könnten.
Weil sie keinen Vertrag oder proaktiv? Muss keinen Namen nennen, aber.
Weiß ich nicht genau.
Weil ist das einfach ist das geplant oder ist das gerade
so? Ihre Karriere beenden auf der Straße einfach.
Ah, okay, also doch so ein bisschen aus der Not heraus, aus der Situation heraus.
Genau, und dann einfach vielleicht noch weiterfahren wollen. Ich glaube, für viele Leute ist es ja so, du hast eine totale Flexibilität auf einmal als Gravel-Fahrer. Du kannst halt sagen, ich bestimme mein eigenes Rennprogramm, ich kann Altitude-Training oder Heat-Training machen, wie ich lustig bin, ja. Das schreibt mir keiner vor. Ich kann mehr Zeit mit der Familie verbringen und dann fahre ich halt noch so meinen Rennkalender da.
Okay, also scheint das ein paar Insider-Infos. Also glaubst du, Vingegaard gewinnt anbauend?
Nee, ich glaube, das wird schwierig, aber Tracker. Trine findet es gut. Trine ist mehr zu Hause.
Du musst aufpassen, deinen Lenker küssen, weil dann könnte auf immer so ein. Also auf der Wiese von Tracker willst du jetzt nicht. Da
verlierst du einige Zähne, wenn du deinen Lenker küssen. Also. Aber wir müssen zurück zum Ötztaler.
Ja, stimmt.
Wir haben ziemlich einen Curveball gemacht.
Genau, also wir waren jetzt gerade noch beim Brenner und dann halt letztendlich Jaufen und da kann ich ein bisschen was zu erzählen, weil, jetzt vergleiche ich das ein bisschen mal, Jaufenpass ist Jack Burke mit 48 Minuten hochgescheppert, 3,79, 1460 VRM. Das ist schon viel. Und dann habe ich im Vorfeld, hatte ich mir angeschaut, okay, 1440 war glaube ich auch Daniel Federspiel letztes Jahr. Irgendwie muss. Also ich sag mal, wenn du, so, Daniel Federspiel ist letztes Jahr irgendwie 6 Stunden, irgendwie paar 45 gefahren. Wir hatten, habe ich dadurch rauskalkuliert, dass wir, wenn Sepp zum Beispiel ähnliche Zeiten fahren könnte, bis zum Anstieg vom Jaufenpass, vom dritten, wir quasi uns eine Viertelstunde einkaufen könnten, über die Distanz hinweg bis zum Ziel. Das heißt, wir können irgendwo am Jaufenpass oder Timmelsjoch diese Viertelstunde aufbrauchen. Dann habe ich gesagt, okay, fahr mal bitte mit 1300 VRM, im Training war das, so leicht Gewichtssetup, wie es nur geht, mal ein bisschen Anstieg bitte hoch, also umgerechnet waren es bei ihm 3,50, habe ich als Benchmark gesagt, er ist mit 3,60 kurz rein, hinten raus war es 3,48, 3,40, hat der Average dann irgendwie 3,50 und ist dann ziemlich genau diese Zeit hochgefahren, die ich gesagt habe, die es bräuchte, vielleicht so eine Minute zu langsam, 1290 VRM gebraucht.
Ja.
Ich meinte so, und, wie hast du dich gefühlt? In der Hoffnung, da sagt er so, ja, easy, 6 von 10.
Ja.
Sagt er, obenrum war schon knackig hart.
So, wirklich?
Ja. Ja. Laktat gemessen lassen, da war mit dem Kumpel unterwegs, Laktat gemessen, 4,6.
Mhm.
Ich so, ah.
Ja gut, die Höhe noch, oder?
Höhe, ja, genau, du kommst aber im letzten Meter, kommst dann schon auf 2,70, genau.
Ja.
Die richtige Höhe kommt am letzten Anstieg, genau. Timmelsjoch auch noch, das ist was anderes, aber trotzdem zieht es ja krasse Ressourcen und nach mir so, boah, shit. Und dann deswegen waren wir im Vorfeld.
Aber krass, ich finde es gut, dass ihr es macht. Also es ist cool, sich das vorher nochmal so ein bisschen anzugucken. Ja. Ne? Wenn man die Zeit hat und man vor Ort ist, ist ja ein Riesenvorteil, wenn man dann mit den Athleten das nochmal machen kann. Und dann einfach noch so ein bisschen so gucken kann, okay, passt das Pacing.
Genau. Und ich habe auch gesagt, ich möchte nicht, dass wir jetzt groß irgendwelche Tests machen oder sowas, wo wir wissen schon physiologisch, wo du stehst. Ich will, dass du mit einer gewissen, nicht extremen Vorbelastung, aber 2-3 Stunden einfahren, fährst du bitte einen Benchmark-Test und ich will, dass du dir merkst, wie sich das anfühlt und wie schnell du da fährst. Sicherlich fährst du ein bisschen schneller, wenn du in einem Windschatten noch bist in der Gruppe, das ist klar, und im Rennen fährst du auch nochmal anders. Aber er meinte, er war schon, vom Gefühl her, war schon sehr, sehr gut. Also Linie fährst du jetzt auch nicht ganz anders und der Anstieg bietet sich deswegen so an, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit, jetzt auch hier in dem Fall im Rennen, 17,2 km/h, also damit ist nicht so krasse Windschatteneffekte. Und dann habe ich gesagt, fahr bitte diesen Tester hoch. Und dann kommt er mit 4,6 Millimol an und das hieß für mich, eigentlich haben wir jetzt ein kleines Problem. Weil das ist die Pace, die er fahren muss. Da hat er jetzt 4 Minuten verloren auf die Daniel-Federspielzeit vom letzten Jahr. Er muss aber unten ankommen, auf jeden Fall in der ersten Gruppe. Dann darf er diese 4 Minuten aufbrauchen und eigentlich ist er jetzt bei 4,6 Millimol und so eine 9 von 10 auch schon ziemlich belastet. Es kann sein, wenn er am Timmelsjoch dann einbricht, haben wir ein Problem. Und mit so einem Gefühl sind wir beide in das Rennen reingegangen. Das
ja, aber die Millimol oben am Gipfel sind das ja erstmal scheißegal. Also der bricht ja nicht ein wegen dem Millimolwert oben. Ja,
4,6 bei dem schon viel. Das heißt, die Intensität ist schon nicht ganz so dringend.
Der musste schon Gas geben. Also dann ist es ja eher ein Fueling-Thema.
Genau, also, das habe ich dann auch gesagt. Das heißt, es ist auch unbedingt ein Fueling-Thema und es ist ein alles um diese notwendige Intensität, die du da fährst, drumherum, so wenig wie möglich und so viel Nutrition wie möglich. Weil da musst du ja versuchen, du gehst halt das Invest ein, du weißt, du musst quasi so und so viel, das, was du haben möchtest, kostet einfach 200 Euro.
Ja, genau, dass du legst extrem viel Körner auf den Tisch, du hast es überschwellig
und
dann musst du es wieder rein.
Genau, und dann musst du irgendwie gucken, was du drumherum machst. Das heißt, drumherum kein Blödsinn machen. Deswegen war mir halt dieses Kühlteil, als ich im Livestream gesehen habe, wie die hochgescheppert sind, war mir so ein kleines Dorn im Auge.
Ja, weil du im Prinzip weißt, was es kostet.
Richtig. Und dann dachte ich mir so, boah, bitte Brenner, lieg nur hinten drauf, fahr bitte keine Führung, nix.
Ja, und stopf in dich rein.
Wirklich Vollgas. Hey Leute, ich unterbreche einmal kurz die spannende Episode, denn ihr wisst ja, nach dem Ötztaler ist vor der nächsten Saison, denn wir befinden uns jetzt gerade schon in der Vorbereitung für 2027 und wenn auch du den Zug nicht verpassen möchtest, dann melde dich gerne zum kostenlosen Erstgespräch für dein Coaching, damit deine Saison nächstes Jahr ein voller Erfolg wird. Den Link zum Gespräch findet ihr hier in den Shownotes. Und so haben wir unsere Nutrition-Strategie. Wir waren ja dann kann ich nochmal erzählen, mit 4 Leuten dort vor Ort und haben dann einmal Kütai oben und Timmel sie auch unten verpflegt. Und ich hatte dann aber noch jemanden, noch externes gehabt am Jaufenpass oben. Das heißt, wir haben ihm nochmal Jaufenpass oben eine Flasche gegeben, nur für die Abfahrt. Mhm. Für die halbe Stunde hat aber gereicht, weil sonst wäre nämlich er am Kütai oben bis Jaufenpass oben mit 2. Er hat aber eine dritte Flasche angenommen, sich ins Trikot gestopft, also damit 3 Flaschen unterwegs gewesen, ja. Was echt gut war. Vorne ins Trikot rein, wissen wir ja, ist er noch schneller als keine Flasche.
Ja.
Und hat ihn alles aufgebraut, das hat wohl gut funktioniert. Dann kommt der unten nach der Abfahrt, timmelt sich auch an. Ich stehe da unten, will ihm die Flasche geben und Lennart, ich habe schon mehrere Gesichtsausdrücke bei diesem Mann gesehen. Ich habe gesehen, dass er mal, dass es gut lief, dann grinst er mich an, so, also, ja, passt so. Ich habe gesehen, dass es scheiße lief, dann ist alles kacke. Und zum ersten Mal hat dieser Fahrer mich angeschaut und durch mich durchgeschaut. Ich habe gesagt, Junge, du bist voll on track, wir haben 10 Minuten Luft. Und er hat mich wirklich, der hat mich fixiert, der hat nicht reagiert. Ich weiß, dass er mich gesehen hat, der hat die Flasche ergriffen, aber der war so im Modus, als wäre er, war voll im Film.
War der allein?
Der war in einer Gruppe.
Okay.
Mit 3, 4 anderen. Und er war so im Film, der hat mich komplett durchgeglotzt. Weil er, und ich wusste genau, das ist ein gutes Zeichen, weil ich merke, er ist gerade on the edge auf dem, was vorgeht. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Er zieht es einfach durch, er macht jetzt keinen Blödsinn.
Aber er ist auch nicht im Kopf irgendwie so, läuft scheiße, sondern...
Nein.
Es läuft eigentlich alles so, wie es ist, aber ja, es tut sehr weh.
Genau, das ist, als würdest du den perfekten 10er PB laufen mit einer Pace und merkst so, boah, ist das hier ein schmaler Grat?
Ja.
Das geht, aber ist das hier ein schmales Puzzlespiel?
Ey, das ist kein Laufpodcast hier, ja. Wir laufen hier keine 10er PB.
Nee.
Vorsicht.
Das ist ein Marathon eigentlich mit 3. Oktober. Ist auch in 4 Wochen, ne?
Boah, Lukas, also danke. Du hast auf jeden Fall auch Psychologie studiert und weißt, wie man Leute aufbaut.
Ich gehe da gerne mit dem Hammer ran. Genau, und was mir aufgefallen ist noch in der Datei, ich hatte mir Jack Burks Strava angeschaut, dann nochmal Flyby-Zeiten, also wenn du da diesen Vergleich dieser Tracker-Zeiten im ganzen Segment anschaust und ich sag mal, wenn man sich nur vom Jaufenpass über Jaufenpass hoch in die Abfahrt runter das Ganze anschaut und im Vergleich mit so einem Daniel Feder-Spiel zum Beispiel, hinten eine Gruppe dahinter war, da hat so ein Jack Burk mal gute, sag mal, 1,30 bis 1,40 auf dem Anstieg rausgefahren und am Fuße vom Timmelsjoch hat er auch wieder genau diese 1,10 verloren.
Ja, ja, das klingt so, als wäre das realistisch.
Ja, also das ist wirklich krass. Das ist echt, dann haben Timmels auch da wieder aufgebaut, weiter ausgebaut auf jeden Fall, aber er hat wirklich fast die gesamte Zeit am Jaufenpass wieder verloren, die er da rausgefahren hat. Kommen wir einmal zu dem letzten Punkt, Jaufenpass, weil der ist, der macht besonders Spaß, weil ich bin den auch mit dem Rad dann vorher hochgefahren. Bist du mal hochgefahren, Jaufenpass? Entschuldigung, Timmelsjoch, sorry.
Ja, war richtig kacke.
Schon, oder?
War übelst scheiße, das habe ich doch gesagt. Timmels, ja, ich bin rübergefahren, auf der anderen Seite runter und dann auf der anderen wieder hoch.
Das war ein harter Tag.
Ja, das, da habe ich das größte Holzbein ever, glaube ich, dran gehabt.
Erzählt, da hast du eine Pause gemacht.
Da habe ich eine Pause gemacht, da in so einem Restaurant, ja, mitten im Anstieg gegessen und dann irgendwann, als es so die letzten Meter ging, letzten 3 Kilometer in der Höhe, ich weiß noch, Nolli hatte so ein unfassbar knackendes Tretlager neben mir und hat sich übertrieben abgefuckt und ich hatte einfach so das Holzbein des Todes. Ich bin 180 Watt Anschlag gefahren.
Oh.
Boah, richtig unangenehm.
Habt ihr dann...
ja, und ich weiß noch genau, ich musste eigentlich in einen Call. So, ich hatte so ein, weißt du, so, ich wusste so, 16.30 Uhr muss ich da sein. Und
du hast gerade
nicht
mehr nachlassen.
So einen Zoom-Call. Ich kann auch nicht langsamer fahren. Ich muss jetzt, die Abfahrt bin ich richtig all out runter.
Also Timmelsjoch
nach Sölden. Sölden. Ja, also all out runter im Sinne von, ich habe dann auch, musste auch treten, glaube ich. Also.
Oh, scheiße. Vor allem ist noch diese Mautstelle, muss auch noch Gegenkicker
treten. Genau, du musst diesen Gegenkicker,
weil ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht ohne, weil wenn du oben dann wahrscheinlich Restaurant oder irgendwie Rahmenstein, das ist so der letzte Kicker halt da, ist der letzte Ort, wo man es machen kann,
ja,
da bist du ja auf 1,8, 1,9, da geht es ja quasi los.
Ja, aus einem riesigen Teller Bolognese oder sowas und dann, noch so ein Kaiserschmarrn hinterher.
Oh, oh,
da ist hier losgefahren, sind war echt gar nichts mehr.
Ich bin nämlich mit Gabriel und Christoph tags zuvor auch da hochgefahren von Sölden aus und Gabriel, muss man sagen, da brennt auch nicht so viel Feuer in dem Mann, wenn der keinen Bock hat. Dann ist er auch so ein bisschen, gar keinen Bock hier, ist ja alles scheiße. Und ich bin die letzten Meter auf 2100, 2200, da habe ich gesagt, komm, ich fahre jetzt mal so 320, bleibe ich einfach mal bei der Pace. Bei mir war ja komplett egal, ich wusste, ich habe ja nächstes Jahr nichts zu tun. Und ich will mal gucken, wie so Höhe reinkickt.
Mhm.
Ey, wirklich, es ist ja alles lustig bis 2300, 2350. Und dann, also davor war so 320, 300 immer okay, von der Mautstelle 320 gefahren. Und auf einmal... Ich habe Seitenstiche bekommen, ich habe meinen Puls in meinem Hals gespürt und ich habe auf den letzten von
gleiches Tempo.
Ja.
Krass.
Und von 2,4 auf 2,5, auf der letzten Geraden, kurz bevor der letzte Parkplatz kommt, ey, wirklich ohne Scheiß, ich bin auf 220 Watt kurz zurückgefallen. Ich habe auf einmal, hat sich alles verschwommen, Workout-Schmerzeffekt Swift war real. Wirklich, es war ganz kurz einmal dunkel auch gefühlt. Ich habe es aufgemacht, die Augen, so, komm, jetzt zieh die letzten Meter hoch. Ich habe so keine Luft mehr bekommen.
Krass.
Unglaublich. Also da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben für so ein paar Meter so einen krassen Höheneffekt gespürt.
Ja. Bitter. Aber du hast genug zugeführt.
Ja, also wir sind ja von Sölden hoch und wieder runter und das war's. Also das war egal. Ja. Das waren 2 Stunden hochfahren und eine halbe Stunde runter.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wenn man losfährt. Ne? Wenn du so um 19 Uhr losfahren würdest.
Oh, das ist unangenehm dann, ja.
Dann
hast da du halt eine Bolognese würde ich jetzt ungern. Boah. Also dann runtergefahren, kurz sich hingeguckt, runter auf den Tacho, 100 km/h. Ja, ciao.
Ja.
Da musst du echt aufpassen. Jack Burke scheppert da hoch, das ganze Timmelsjoch. 1 Stunde 24, 3,56 Average, 5,2 Watt pro Kilo, 1278 VRM. Und am Ende, ja, ich habe geguckt, er ist auch ein bisschen langsamer geworden in der Höhe, so die letzten Meter, aber 3,24, also 4,8 Watt pro Kilo statt 5,2. War schon fein, was er da gemacht hat.
Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen despektierlich, aber so viel ist das ja gar nicht. Ja. Weil man jetzt heutzutage diese modernen Zahlen gewöhnt ist von, was wir gerade in der World Tour sehen, ist das halt, also das ist ein brutal hohes Niveau.
Ja, klar.
Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die World Tour einfach nochmal einen Schritt nach vorne, also im Vergleich zu diesen Leuten, weil ich habe das Gefühl, vor so 4, 5 Jahren, würde ich mal sagen, war das irgendwie noch näher.
Ja, verstehe ich.
Und jetzt ist das, so, das schockt mich gar nicht.
Also 5,5 ist
ja, du siehst überall so, 6,3, 6,2.
Nächstes Nachwuchstalent, 19 Jahre, fährt 7 Watt pro Kilo auf 20 Minuten.
Genau, denkst du so, okay, alles klar. Die haben wahrscheinlich, also es ist natürlich ein super langes Rennen, 5.500 Höhenmeter, glaube ich. Also,
ja und nein, ich meine, überleg mal, 5.500 Höhenmeter sind 25 Kilometer, aber eine Etappe, die richtig Bergis haben wir in der World Tour auch.
Ja.
Da haben wir auch schon, ich sag mal so, hatten wir einmal vor, weiß nicht, 2015, 16 hatten wir doch mal einen Profi-Sölden, einen Profi-Öztaler.
Öztaler 5.500 hieß das, glaube ich.
Genau, hat Roman Reutziger gewonnen?
Ja, da ist er nämlich mit, das kann nicht 2015 sein, weil ich weiß noch, dass ich die Abfahrt gesehen habe, die letzte Abfahrt, und der hatte als einer der allerersten Scheibenbremsen.
Ah.
Das hat so krass gescheppert, so. Die haben so krass gequietscht.
Ja, ja, klar.
Da, also ich erinnere mich richtig krass, dann dachte ich mir so, Alter, das ist ja richtig kack mit diesen Scheibenbremsen.
Weg damit.
Also ich bin mir sehr sicher, ich glaube, es war 2018 oder 2017.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Runde damals, ich war auch ein bisschen was anderes als die Öztaler Runde, die es dann damals gab, aber die war, also ganz leicht, aber die waren deutlich schneller, viel, viel schneller. Mhm. Wäre nochmal ein tolles Experiment, finde ich, wenn es das als Profirennen einmal gäbe, weil ich würde es echt gerne anschauen. Ist auch so eine Distanz jetzt, klar, ist ein Radmarathon, auf jeden Fall, aber es ist für Profis.
2017. Roman Kreuziger gewinnt, richtig, ja.
Vor?
Simon Spilak.
Jo, stimmt.
Yo. Krass.
Ja, ich würde ganz gerne mal wissen, was so, wenn die es heute angehen würden, was die Fahrer da so abliefern. Also das wäre echt schon mal cool, weil du hast recht, eigentlich müsste es so eine hohe 5 und am letzten, nicht am letzten, aber so ein Jaufenpass müsste dann eine 6 die ganze Zeit da stehen, 6,2, 6,3, wenn die wollen. Ohne GC, so wenn ich ein Tagesrennen, Öztaler.
Wie war die Siegerzeit?
Ich schätze mal,
Ich habe es hier, ja.
Ich sage 6,20.
6,37.
37?
Ja.
Okay, warte, dann ist diesjährige Öztaler Siegerzeit ist ziemlich genau das, oder? In dem Bereich? 6,29.
Ja.
Also zumindest Strava, warte. Ja, 6,29, 21.
Ja, die
Distanz. 6,37 wäre.
Distanz 217,4 Kilometer.
Ja, das 217?
Mhm.
Das ist jetzt länger. Früher gab es aber diese Umfahrung in Sterzing irgendwie, glaube ich. Nicht 2,25 ist es jetzt. Also,
ja, krass.
Die sind jetzt schneller als auf jeden Fall damals.
Im Profirennen, wo Roman Kreuziger gewinnt. Auch ein interessanter Vergleich, finde ich.
Ja, Roman Kreuziger wäre dieses Jahr Vierter geworden.
Genau, und dann musste er sehen, Kreuziger hat gewonnen und dann der Achte, Ivan Santa Romita, Legende, hatte schon 7 Minuten.
Zeit wäre dann?
Ja, 6,44.
6,44.
34.
Ja, damit wäre er Fünfter geworden. Mhm. Hinter Anton Palzer. Der lange das Tempo mitgefahren ist von Jack Burke, aber dann noch hinten raus ein bisschen Probleme hatte. Also der ist, glaube ich, auch ein bisschen über seinen Verhältnissen gefahren. Wir standen da und waren bereit, ihm, wenn er möchte, eine Gelflasche irgendwas anzugeben, weil wir hatten ein bisschen auf On-Stock. Der hat nach vorne geguckt. Der hat wirklich gar nichts registriert. Der hat nichts mitbekommen.
Ja, das ist schon auch interessant gewesen zu sehen, wie das, also ich finde es ja so schwierig einzuschätzen. Es kommt einer aus der World Tour, der fährt da jetzt, glaube ich, nicht da, wo er sich selber das erhofft hätte.
Ja.
Und gleichzeitig sagen wir, die Zahlen sehen halt irgendwie niedrig aus im Vergleich zu heute. Ja. Also es ist halt immer super schwierig, das so von jetzt sozusagen, aber es war ja so auch so eine Aussage bezogen auf die Watt pro Kilo, die man sonst voll so liest. Aber es wäre super interessant, ihn auch mal zu hören, wie war sein Erlebnis und wie hat er das Rennen so gesehen und wie sehr steht er auch noch im Saft, ne? Das muss man ja auch sagen.
Voll. Und wie sehr wie vergleichbar ist das mit dem Profirennen?
Genau, die Renndynamik ist halt auch so eine, die ist halt manchmal komplett anders in der World Tour. Und deswegen tut man sich ja auch dann vielleicht als ehemaliger World Tour-Fahrer relativ schwer bei einem kleineren Rennen oder auch bei einem Gravel-Rennen.
Ja, am Ende muss man sagen, so ein Anton Palzer an der Stelle, der ist ja auch beim Küter relativ früh schon vorne gewesen. So, das ist ja auch, wenn er auf irgendein Rennen gefahren wäre damals an dem World Tour, würde er so nicht sich verhalten. Dann hättest du vielleicht entweder Anfahrer oder du hättest eine andere Dynamik. Du wärst erstmal, hältst dich mal zurück, wenn, keine Ahnung, UAE da hochscheppert und dann hast du vielleicht ein paar Helfer, die auch das Tempo am Brenner so hochhalten, dass du selber nicht in die Führung gehen musst und am Jaufenpass sowieso. Das heißt, sie geht vor vorne, gehen die vorne raus, so, du hängst hinten drauf und wartest so ein bisschen die Situation ab und so bist du viel, viel eher in der Situation, dass du dann vorne mitfährst. Ich meine, selbst Sepp, den habe ich gesagt, du fährst bitte keine Führung da am Brenner. Da hatten die aber so eine 8-Mann-Gruppe, die ist gekreiselt. Da macht es auch keinen Sinn, sich hinten drauf zu legen und alle halt sauer werden zu lassen. Da ist er auch mit durchgefahren.
Ja.
Obwohl er genau weiß, das ist eigentlich meine Aufgabe hier.
Ja, macht total Sinn.
Ja. Ja, und dann stand ich dann da, hab den Livestream geschaut, die Trackerzeiten geschaut und dann hat dann Sepp Breuer wirklich 6 Stunden 50, also 10 Minuten unterhalb der vorgegebenen 7-Stunden-Marke erreicht und damit sogar auch nur 6 Minuten langsamer, glaube ich, als der vorherige Rekord, was ich schon echt beachtlich finde für einen Mann, der 1,91 oder 92 ist mit 77 bis 78 Kilo. Ich weiß nicht, ob das der schwerste Top-10-Fahrer dieses Jahr war. Ich weiß nicht, was Alban wiegt, Lakata, aber das war schon etwas, was wir beide so nicht erwartet haben. Und was, glaube ich, 2 Faktoren waren jetzt im Training, die wir gemacht haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen interessanter mit diesem Einblick. Einmal dieser Test, wie ich gerade schon sagte, war echt gut zu wissen, so ein bisschen, diese Benchmark, um einfach auch diese Rennstrategie festzulegen. Küter fährst du das, was du fahren musst. Brenner hält sich zurück. Jaufen fährst du bitte nach 3,50. Übrigens, was auch gefahren, Jaufenpass? 3,50. Also wenn ich auf die Zahl, 3,50 hochgefahren. Und wir haben im Vorfeld, da habe ich letztens im April, glaube ich, ein YouTube-Video zu gemacht, noch ein bisschen einen Threshold-Block eingebaut. Also ich habe den halt Sweet Spot fahren lassen, so ein bisschen wie ein Hit-Block, nur dass du halt versuchst, in der Originalstudie 6 Threshold-Einheiten im Bereich 5x12, 6x12, 6x10 und so weiter fahren zu lassen. Schon eher im kontrollierten Sweet Spot-Bereich, nicht zu intensiv. Und du da relativ effektiv so eine Ökonomisierung hinbekommst.
Ja.
Und da er sowieso in der alpinen Region war, konnte es halt super in den Anstiegen fahren. Das hieß halt auch, dass er sich natürlich selber auch so eine Art Ökonomisierung an den Anstiegen fahren konnte.
Ja, ist auf jeden Fall, wenn du die Möglichkeit hast, einen super Block, den du mal einstreuen kannst, genau für solche Sachen.
Voll. Ich habe das ja im April einmal gemacht und ich fand es, als ich in Frankreich war, und ich habe das Gefühl gehabt, danach einmal hat es eine richtig gute Phase und danach fehlte das Volumen und die Intensität da ein bisschen gegenzuhalten. Dann merkst du irgendwann auch, okay, jetzt kippt das langsam, du hast nicht ewig diesen Effekt.
Ja. Wollen wir mal ein bisschen auf die Vuelta eingehen?
Gerne.
Vielleicht starten wir mit etwas, was ich schade finde. Gregor Mühlberger heute rausgecrashed aus der Vuelta. Ich finde, der ist so underrated.
Ja, vor allem jetzt.
Jetzt dieses Jahr einfach saukrass gefahren.
Ja.
Wäre eigentlich die Tour gefahren, haben sie ihn rausgenommen, weil er und Felix Gall wechseln zu Lidl Trek. Wäre jetzt auf Kurs für sein erstes Grand Tour Top Ten. Das hat er auch gepackt. Sau schade, dass er raus ist, auch natürlich super schade für Felix Gall. Die versuchen ja jetzt alles, wir haben es ja eben schon gesagt, Enric Mas aus seinem roten Trikot zu fahren und ich drücke ihnen die Daumen.
Ja, das glaube ich dir. Ich bleibe bei meinem Enric Mas.
Ich habe nichts gegen Enric Mas, ich würde es ihm sogar gönnen. Aber ich bin jetzt gerade so, Mist.
Und jetzt kommen wir mal zu einer Statistik, die du mir gesagt hattest, als wir am Montag beide im Auto auf dem Heimweg saßen. Wenn Roglic das nicht macht, dann erleben wir.
Die war nicht hundertprozentig korrekt, aber ich kann dir sagen, warum.
Okay, dann schieß gleich los. Aber dann sagtest du, erleben wir zum ersten Mal seit Jahren, dass eine der drei Grand Tours, Giro, Tour, Vuelta, nicht von den drei großen Teams Red Bull, Bora Hansgrohe, Wismar und UAE gewonnen wird. Dann haben wir zurückgerechnet. Wir kamen bis damals, glaube ich, 2019, aber jetzt kannst du gerade korrigieren, was falsch war.
Bis 2019 sind wir, glaube ich, nicht gekommen.
War 2020, also Egan Bernal war die erste Grätsche.
Ja, jetzt war 2021, war die erste Grätsche Egan bei der Giro, aber es gibt noch eine weitere Grätsche, die mir dann eingefallen ist. Remco Evenepoel, Vuelta. Ansonsten hat es gestimmt, Remco Evenepoel hat 2022, glaube ich, die Vuelta gewonnen.
Ja.
Aber ansonsten sind halt alle Fahrer aus, Grand Toursieger aus einem der drei großen Teams gekommen. Ja. Und ich meine, hauptsächlich aus den zwei großen Teams der letzten Jahre, UAE. Und
wenn man halt ganzen Roglic Grand Tour Sieger halt dazu zählt, kommt halt schnell Borans Groh mit dazu, aber auch Wismar klar.
Ja, aber also Roglic hat ja eigentlich nur eine Grand Tour gewonnen dann für Red Bull 2024 die Vuelta, aber Jai Hindley hat halt auch mal einen Giro gewonnen. Ja,
stimmt.
Aber es ist schon schon halt krass zu sehen,
krass, wie es aufteilt, ne? Also
und dann musst du dir mal überlegen, wer hat für UAE die Grand Tours gewonnen? Tadej Pogacar. Und ich glaube, da endet das auch schon.
Ich überlege
aber auch, wer hat für Wismar die Grand Tours gewonnen? In Summe Roglic, Kass, Vingegaard, Yates.
Ja.
Also schon irgendwie auch mal interessant zu sehen, dass ein Team halt mit vier verschiedenen Fahrern eine Grand Tour gewonnen hat. Drei in einem Jahr.
Ja.
Und ein anderes Team halt komplett mit einem, das alles macht.
Das ist wirklich gerade, ich meine, das ist diese Dominanz von Pogacar brauchen wir nicht diskutieren, das ist halt einfach was sehr Besonderes, das brauchen wir nicht nochmal wieder aufzufrischen, aber du hast recht, das ist halt, diese GC-Siege leben halt wirklich mit dieser einen Person. Das Team wirkt so als Dominator-Team der aller GC.
Ja, du kannst dir jetzt überlegen, wenn der nicht da gewesen wäre, gewinnt halt ein Del Toro in einigen Fällen oder
ja, in einigen
es
Fällen.
Gewinnt halt ein vielleicht ein Joao Almeida, also das Team.
Ja, aber dann wird es halt, wie immer wir sagen, dann wird es halt auch knapp.
Dann wird es halt auch knapp, ja. Aber also, ja, naheliegend ist zu sagen, ist Pogacar weg, ist das Team so von Pogacar abhängig, aber wir wissen es gar nicht so genau, weil dahinter ist eine super Mannschaft, die aber dann irgendwie so immer für Pogacar fährt. Das heißt, theoretisch, glaube ich, wären trotzdem ein paar Siege rausgekommen, aber muss ja nicht.
Und dann kannst du nächstes Jahr Jakob Omrzel verpflichten.
Omrzel. Ja, schon immer ein guter Fahrer, hat, glaube ich, den Baby Giro gewonnen, meine ich, ja, vor 2 Jahren.
Jetzt seine erste Grand Tour-Etappe.
Und war auch, glaube ich, Zweiter in dem gleichen Jahr bei der L'Avenir, oder ist er da nicht gut gefahren? Also auf jeden Fall
der Baby Giro 25 gewonnen, ja.
Ja, und bei der L'Avenir in dem gleichen Jahr ist er dann, glaube ich, nicht ganz gut gefahren, ne?
Nee, ist er 13.
Ja.
GC.
Aber es ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Fahrer.
Voll.
Und gucken, wo der rauskommt am Ende. Der ist jetzt, glaube ich, 5. im GC.
Vor allem ist es, dass er 20 ist.
Ja, der ist super jung. Jahrgang 2006. Ja. Da habe ich angefangen mit Radfahren. ja. Ich hatte die gleiche Trainingszeit wie der theoretisch. Ich fahre kein Vuelta auf GC gerade.
Du hattest sogar ein bisschen eher. In einer besseren Zeit. In einer leichteren Zeit. Wenn man es hätte richtig gemacht.
Wahrscheinlich, ja. Genau. Also Vuelta, wir hatten es relativ einfach. So nach einer Woche ungefähr hat entweder Pogacar eine Etappe gewonnen oder Matthew Brennan.
Ja.
Das war nicht so sonderlich abwechslungsreich. Es gab einmal einen großen Hagelsturm. Der hat die Etappe nach Font-Romeu gestoppt. Das ist übrigens so das Höhentrainingslager Mekka der Läufer. In Europa, da sind sehr, sehr viele, die da ins Höhentrainingslager gehen, wahrscheinlich, weil es da auch ganz gute Track-Möglichkeiten gibt.
Aber auch gesagt, vorher liegt auf knapp 2000, ne?
Genau, ist knapp 2000. Ja, wie lange hat sich das denn durchgezogen mit diesen Siegen von Pogacar und Brennan? Ich glaube, bis Pogacar raus war, war es relativ gleichmäßig. Pogacar, Brennan, abgesagt, Pogacar, Brennan, Pogacar, dann einmal das Leknussund. Gewinnt aus einer Ausreißergruppe. Hat er sich verdient, nachdem er beim Giro x-mal Zweiter geworden ist. Brian Cocard, erster Glitch in der Matrix. Enric Mas dann in Rot. Zweiter Glitch in der Matrix. Enric Mas gewinnt eine Etappe in Rot. Die Matrix bröckelt immer weiter. Auch eine merkwürdige Bergankunft da übrigens, die Mas gewonnen hat.
Ja.
Weil das war so witzig, weil es haben immer wieder andere attackiert,
die
haben sich so gegenseitig abgehängt, dann sind die anderen zurückgekommen. Das war so ein bisschen der alte Radsport, fand ich. Heutzutage, da fährt einer weg,
und
die Lücke geht auf, die siehst nie wieder.
Ja.
Und wir hatten früher schon mehr so Bergankünfte, wo welche gefahren sind, dann sind die wieder rangefahren, da geht ein anderer und auf einmal wird der andere abgehängt und ich so, hey, du hast doch gerade noch attackiert, was ist denn jetzt los?
Was hast du dich da, was hast du falsch gefühlt in deinem Körper?
Ja, genau, was hast du falsch gefühlt? Aber ich gefühlt, ich kenne das ja gar nicht.
Ja.
Ich bin da sowas noch nie gefahren.
Ich kenne das auch nur, du gehst einmal los und dann wird es ganz, ganz schmerzhaft. Und dann klappt das entweder bis zu der Linie, wo ich es mir hin antizipiert habe, oder halt eben nicht.
Ja, das hat so ein bisschen was von Reise nach Jerusalem Spiel. Die Musik geht aus und alle sitzen wie anders. Und dann geht es wieder los und dann. Und am Ende hat Enric Mas gewonnen und ich dachte mir so, Junge, Oscar Onley, der muss jetzt nur noch vorbeifahren, in Anführungsstrichen.
Nur. Ging dann aber nicht.
Er ist einfach am Hinterrad gestorben da.
Ja. Wenn du als Enric Mas nicht richtig sprinten kannst, da fährst du einfach ganz lange, ganz schnell.
Genau.
Das ist einfach nicht mehr vorbei. Dass diese 2 Meter hat echt, auch einfach ganz lange werden.
Der hat den echt tot gekocht.
Ja. Da das ist richtig lang werden, diese 2 Meter zu überholen.
Und er hat danach gesagt, ja, das rote Trikot gibt ihm Flügel.
Ah ja.
Ja. Und nach dem Sieg von Mas war dann Bastien Tronchon.
Noch ein Glitch.
War so ein krasser Glitch, war es nicht. Also es war einfach so ein...
Schon, ich glaube, sein erster Grand Tour-Sieg auch.
Ja, ist schon gut gemacht. Das Lustige ist ja, dass die davor auf dem letzten Kilometer zu zweit weggefahren sind. War das der Aspirant von Q36 und der eurasische Meister von Astana, Fedorov, der auch U23-Weltmeister geworden ist. Der Asparin, war es der?
Ja, ja.
Er hat keine einzige Führung gezogen, der hat all in gepokert, wollte ihn dann absprinten und ist dann selber abgesprintet worden und 13. geworden. Da dachte ich mir, ja, also all in gegangen, finde ich eigentlich gut.
Ja, ist auch gesagt, ist richtig so.
Entweder wir werden jetzt hier eingeholt oder ich habe die Beine und kann das Ding abschießen.
Ja, aber das ist ja auch mittlerweile, also auch das ist ja wiederum der moderne Radsport. Ich finde, früher hast man halt vielleicht hat ein Ehrenkodex ein größerer Stellenwert, keine Ahnung, fährst halt mit oder was auch immer, oder heute die Valente Parampatre-Führung. So, die ist eigentlich Quatsch. So, dann liegst du hinten drauf, sagst du bist Wout van Aert, ich bin Parampatre, ich wiege die Hälfte von dir, ich fahre hier keinen Meter im Wind.
Als der Parampatre am Ende seine Trinkflasche weggeschmissen hat, hat er irgendwie die Hälfte seines Gewichts von Bord geschmissen auf vollem Schritt.
Also, ich glaube, da kam eine Windböe, da ist er fast von in die Bande gefahren.
Also,
als er sich dann auf den letzten Kilometer noch die Flasche ins Gesicht gesprüht hat, da
dachte ich echt Ehre, der Typ zieht echt noch eine Führung hier. Da hat sich Wout van Aert auch gedacht, geil. Die habe ich überredet gekriegt.
Aber Wout muss auch jedes Mal gedacht haben, direkt hinter ihm so, ja gut, die 20 Watt, die ich jetzt gerade spare.
Genau.
Die bringen ja gar nichts.
Ja, das war schon witzig, aber ja. Etappe 11 gewinnt nochmal Brennan. Habe ich jetzt gerade gar nicht so präsent. Es war also ja, wieder ein Sprint.
Ja.
Ich glaube, Kokar wird Zweiter und Jordi Meus wird Dritter. Ja. Brennan ist halt einfach, das haben wir, glaube ich, auch tatsächlich wenigstens mal richtig gehabt vorher, so da der schnellste Fahrer. Und hat einfach auch ein krasses Leadout mit Laporte und Wout van Aert. Also das ist schon einfach perfekt für sowas. Und wir haben, glaube ich, auch da zumindest die Prediction richtig gehabt, dass Wout van Aert und Co. halt einfach auch sehr offensiv fahren werden. So wie man es heute gesehen hat, als er dann die Etappe gewonnen hat.
Voll, ich meine, heute war wieder prädestiniert dafür und auch relativ sinnvoll, also sinnig, dass es dann eine Gruppe ging, aber wir hatten heute, 34 Fahrer, die in der Ausreißergruppe insgesamt waren, oder ein Ausreißerkilometer, und da muss ich auch sagen, ist krass, ne? Also ist das jetzt die, ich sag mal, die Anarchie, die jetzt besteht, weil ein Team wie Movistar und ein Enric Mas jetzt nicht so wie UAE das so kontrollieren können, auf einmal machen alle halt so ein bisschen Rambazamba, weil jetzt könnte auch dieses, weil der muss einfach ja wirklich auf GC fahren, das ist klar. Ich glaube, das ist die Chance für so Auszeitsiege und auch vielleicht gute Bergfahrer. Ich meine, Skelmose war heute mit drin.
Ja.
So viel, viel höher, weil da ist halt einfach jetzt ein bisschen mehr Chaos. Kann das sein?
Kann gut sein, ja. Dass ein Team wie Movistar jetzt nicht unbedingt so aufgebaut ist. Wahrscheinlich haben die also diese so ein Rennen zu kontrollieren, weil die sind sicherlich auch nicht da rein und haben gesagt, wir nehmen jetzt diese 3 Leute mit, weil wir müssen ja dann das GC kontrollieren. Dann das
Trikot verteidigen.
Die haben sich einfach da irgendwie die normalen Jungs mitgenommen und gesagt, wer hat Bock auf eine 3 Wochen Rundfahrt durch Spanien?
Wer hat Bock?
Und die haben sich halt angemeldet und alle so, ja, was brauchen wir? Wir brauchen Bergfahrer.
Die haben sich angemeldet in der Gruppe, so einen kurzen Haken setzen.
Die haben aber auch jetzt sowieso nicht den prädestinierten Kader generell dafür, um so ein Trikot zu verteidigen.
Schwierig.
Ich bin mal gespannt, ob sie die irgendwie noch überraschen.
Du hast noch bei unserer Ankündigung gesagt, Kian Uijtdebroeks, spannend.
War nicht so spannend.
Schwierig. War krank geworden oder was war das eigentlich noch?
Ich weiß es nicht genau. Okay. Also.
Und dann wird es auch, ja, wie du schon sagtest, relativ dünn mit einem Team, was das Trikot verteidigen kann. Deswegen umso interessanter, aber zurzeit, keine Ahnung, noch bröckelt der Mas nicht ganz.
Ja, der sieht super souverän aus. Also können wir jetzt ein bisschen in die Voraussicht gehen, was passiert jetzt noch und dann auch morgen wieder episch falsch liegen, wie sich das für uns gehört. Ich will noch sagen, ein Fahrer, der natürlich da schon wertvoll sein kann für Mas, ist halt so ein Ivan Romeo.
Ja.
Der ist für sowas echt gut geeignet und wer auch einen geilen Job macht, ist Raul Garcia Perna. Der hat da vorgestern, glaube ich, beim Sieg von Ambrosel auch nochmal so eine richtig geile Führung gezogen, war in der Spitzengruppe, hat sich dann daraus zurückfallen lassen oder wurde abgehängt und ist dann da nochmal so eine richtig gute Führung gefahren, als es ein bisschen flacher wurde.
Ja.
Und ja, das war, glaube ich, extrem wichtig, dass sie das ein bisschen auch hatten.
Vor allem 112 Kilometer bei der Etappe vorne unterwegs gewesen, schon richtig Körner gelassen. Auch halt wieder schwierig, ne? Ich meine, ich sehe gerade bei Stats, der war schon zweimal jetzt über 100 Kilometer in den Etappen drin. Mhm. Ich glaube, das müssen sie jetzt, da muss man jetzt gucken, dass man ein bisschen entweder Relaisstation wie berüchtigte oder halt einfach sagen, Jungs, bleibt bitte hier, ihr dürft nicht krachen gehen.
Ja,
ja, wir haben noch eine Woche zu tun, weil wir müssen dann ja maximalste Ressource drauflegen. Es kann ja echt sein, dass also eine hügelige Etappe auf einmal doch ein bisschen entscheidender wird als vielleicht nur eine Bergetappe.
Ja, da kannst du halt richtig Chaos stiften.
Genau, du kannst ja was kreieren.
Das hätte ich jetzt gedacht, so mit einem Mühlberger auch bei Decathlon, aber es ist jetzt natürlich einer weniger.
Schade, ja.
Haben trotzdem eine sehr, sehr starke Truppe. Aber mit einem Mühlberger noch wäre das, glaube ich, eine Truppe, die dann irgendwo versucht, mal ein bisschen Chaos reinzubringen, zu gucken, ob man Movistar fordern kann.
Das wäre irgendwie ganz geil, vor allem wenn die, kann man sich auch vielleicht zusammentun mit anderen Teams, wenn dann, ja, vielleicht ein Ineos, Oscar Onley, Carapaz weiß ich nicht, dann passen wir dann selber, aber wenn die sich jetzt zusammentun, dann halt so ein bisschen Alarm machen. Carapaz geht sowieso über alles drüber. Hast du diese Attacke gesehen gestern, vorhin?
Ja.
Die ist aber, also, auch da wieder, was fühlt der denn eigentlich?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, der stiefelt da teilweise los.
Ja.
Ich mir so, hast du schon mal was von Laktat gehört oder
Ich wurde jetzt in den letzten Videos berichtigt, dass wir jetzt, weil wir ja selber gesagt haben, dass Laktat nicht unbedingt der Feind ist, dass wir natürlich nicht Laktat, sondern wir hast du was von angereicherten Phosphat und verbrauchten Phosphokreatin gehört?
Ja. Genau.
Ja?
Ja, wir werden weiterhin Laktat sagen. Hast du mal was von H-Plus-Ion gehört?
Ja, so Zellazidose.
Oder so losstiefelst.
Das ist krass,
ist schon krass. Also,
aber das hat er bei der Tour ja auch gemacht. Ich meine, Alpe d'Huez, Anstieg hoch, hat er nachher auch nicht ganz geklappt, aber der kann ja anderen viel mehr wehtun als sich selbst damit, aber an einem Anstieg, wo jetzt nicht so steil ist und relativ schnell gefahren wird, dann scheppert der da mit so einer Geschwindigkeit drüber, wo er dann denkst du, ja, okay, es ist halt überproportional viel Invest für das, was du gerade bekommst.
Ja, finde ich auch, aber es ist sein Stil und irgendwie wird er wahrscheinlich vom Körpergefühl so das beste Gefühl haben. Man kann es auch nicht mehr genau erklären, wie nicht jeder Fahrer ist dann da physiologisch gleich und vielleicht funktioniert das bei dem einfach.
Der muss einfach so eine krasse anaerobe Kapazität haben und irgendwie in der Lage, bei so Sweetspot-Intensität das nicht relativ schnell, aber kontrolliert abbauen zu können. Ja. So, ich kann richtig tief gehen, aber wenn ich Sweetspot fahre, kann ich es irgendwie erstmal halten.
Ja.
Der wie Coach Finn, als er sagt, er ist seinen 3-Minuten-Test gefahren und dann hinten raus nochmal
sein All-Out und das war irgendwie dann
3,50.
Das verstehe ich auch nicht ganz.
Da werden wir, Leute, auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge machen. Ich habe mit dann zwei Mitcoaches hier gesprochen schon im Team. Die sind gerade in der Forschung eines besonderen 3-minütigen Diagnostikverfahrens.
Das klingt brutal schön,
das
ist
das Letzte, was du machen wollen würdest. Ja. Stellt euch vor, der 3-Minuten-Test, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? All out rein, von Sekunde 1 Vollgas sprinten. Du musst aber durchziehen 3 Minuten. Ich habe eine Freundin, die das gefahren ist, die Studie, und sie meinte, du hast wirklich auch die Zeit ist abgeklebt. Also du wirst nur angeschrien, damit du nicht siehst, damit
du testen Scheiße. Kannst.
Du wirst angeschrien, dass du von Anfang an Gas gibst. Und Coach Finn hat dann irgendwie geschafft, hinten raus so 3,50 die ganze Zeit auch zu fahren, was, oder nochmal höher, so 3,80 glaube ich, was exorbitant hoch wäre. Weil
machen wir mal mehr und ausführlicher in der Folge, wie das aufgebaut ist und was der Krampf überhaupt soll.
Wortwörtlicher Krampf.
Ich wollte nochmal auf mit der Vuelta zurückkommen.
Ja, was erwartet uns, Lennart?
Ja, ich finde erstmal UAE komplett dezimiert jetzt mittlerweile. Tors raus, Sivakov raus, Pogacar natürlich raus, Jay Vine raus. João Almeida haben wir, glaube ich, noch kein einziges Mal wahrgenommen.
Ja, stimmt.
Ja, also mir war gerade erstmal so, oh, João Almeida fährt mit. Roglic fährt einfach sehr solide.
1,5 Minuten haben wir jetzt, ne?
Ein bisschen mehr sogar.
Ja.
1,45. Und wir haben noch ein Zeitfahren. Das ist das, wo ich sage, das wird nochmal interessant. Wir haben zwei Sachen. Wir können einmal irgendwie eine Attacke erwarten, wahrscheinlich auch von Red Bull. Die sind noch relativ komplett. Haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, sich mal was da zurechtzulegen. Zum Beispiel beim Giro, den Jai Hindley gewinnt. Haben auf einer Etappe da mal alles zerlegt. Ja. Und
glaubst du, das passiert noch vor dem Zeitfahren?
Ich weiß es nicht. Kann ich mal nachfragen. Und sagen,
erzähl mal.
Sag mal, habt ihr was vor? nee, ich kann mir vorstellen, dass sie das Zeitfahren abwarten.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Und es ist ein relativ flaches, langes Zeitfahren, glaube knapp über 30 Kilometer.
Es ist Enric Mas Hölle.
Es ist Enric Mas Hölle, es ist auch Felix Gall Hölle. Ja, also, aber ja. Ich so kann mir natürlich vorstellen, so ein Enric Mas fährt dann da auch einfach irgendwie besser. Ich glaube, die bauen ihm sogar ein Zeitfahrrad auf dafür, habe ich gehört, nachdem er eigentlich keins besitzt.
Ernsthaft?
Nein, das war ein Joke.
Der wäre auf
jetzt auf einmal ist natürlich dann schon da, wie es irgendwie bei Van der Poel so angeblich ist. So, der will dann doch schnell Zeit fahren, dann haben sie ihm dann last minute irgendwie noch so ein paar bessere Teile dran gebaut vor ein paar Jahren mal. Es kann halt jetzt auch so sein. Er hat ja sicherlich, also ist mein Gefühl, nicht da Unmengen Zeit rein investiert in dieses Zeitfahren. Aber jetzt wird es halt echt, echt wichtig. Und,
der beißt sich doch wirklich, wenn er da, also der wird richtig Zeit verlieren auf jeden Fall, muss er eigentlich, es sei denn, wie immer, die Matrix verarscht diesen Podcast, aber dann ärgerst du dich doch auch wie Sau, ne, dass du das, also da hat er schon seit Jahren ein Thema mit und wahrscheinlich hat er auch keinen Bock drauf.
Ja, aber es ist ja tatsächlich auch, wenn du dir die modernen Radsport anguckst und so, wo der normalerweise irgendwie fährt, der wird halt oft Fünfter, Sechster und bei der Vuelta ist er halt häufiger mal Zweiter geworden, aber das ist so, damit hat er ja nicht gerechnet.
Ja. Ja.
Und hat sich gedacht, so bei der Vuelta, da kommt es dann unbedingt aufs Zeitfahren an, weil normalerweise, wenn er so irgendwie so Fünfter, Sechster, Vierter wird und die Zeitabstände, die jetzt mittlerweile da sind, ist es viel entscheidender, irgendwie auf andere Sachen Fokus zu legen, als in einem Zeitfahren irgendwie 2 oder 3 Minuten zu verlieren.
Ja,
das stimmt. Ist eine Minute und am Ende hast du in GC bei der Tour 31 Minuten beim 10. gehabt.
Ja.
Dann ist die eine Minute im Zeitfahren auch nicht mehr so relevant.
Prozentual gesehen ist das gar nicht so relevant.
Prozentual gesehen wird es irrelevanter. Ja. Wobei wir natürlich auch sehen, dass bei Tourzeitfahren halt, wenn die richtig guten da sind, da verlierst du halt dann auch schon mal 4 Minuten oder sowas. Ja, also ich glaube, im Zeitfahren wird er vermutlich ein bisschen besser fahren, als er das sonst tut, aber Zeit verlieren. Dann ist die Frage, wo steht ein Roglic? Und ich glaube, da auf der Basis wird dann entschieden, wie ist das weitere Vorgehen. Also ein Skelmose wird normal auch ein gutes Zeitfahren fahren. Carapaz eher ein schlechtes. Gall, wenn er so ein Giro-Zeitfahren fährt wie dieses Jahr, dann wird er auch ein schlechtes Zeitfahren fahren. Da hat er, glaube ich, boah, was waren das? Über 4 Minuten verloren, aber der Sieger war, glaube ich, Ganna, der auch 1 Minute oder sowas auf alle anderen relevanten Leute hatte. Mhm. Also auf die GC-Leute hat Gall, glaube ich, sowas zwischen 2 und 3 Minuten verloren.
Ja. Ich kann mir vorstellen, ich meine, das Zeitfahren ist Etappe 18. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie noch 4 Etappen Zeit bis dahin und die letzten 4 Etappen bieten sich auch gar nicht so wirklich für irgendwas an, außer vielleicht eine so ein bisschen, sagen wir mal, eine hügelige, die vielleicht für eine Chaos-Attacke sich anbieten würde.
Ja.
Das heißt, wie du schon sagtest, Enric Mas geht in Schützengraben, spart alles an Ressourcen, was möglich ist, hält alles irgendwie zusammen, überlebt wortwörtlich das Zeitfahren, überlebt, danach wird entschieden, okay, was haben wir jetzt eigentlich? Das heißt, Red Bull One's Goal kann ja auch so ein bisschen entweder Chaos stiften oder sagen, wir warten auf das Zeitfahren noch ab und danach am Tag, an der 19. Etappe, haben wir eigentlich die letzte große Möglichkeit, nach Peñas Blancas auf 12,74, also nochmal ein Anstieg irgendwie davon, was sind das, 18 Kilometer, 6,5% Schlussanstieg, eher ist dann halt dann auf die eigentlich vorletzte Etappe ein bisschen vielleicht noch möglich ist, aber dann ist auch schon vorbei. Das heißt, der Zeitfahren entscheidet so ein bisschen ja auch.
Was passiert die nächsten 3 Tage?
Ja.
Ja. Und wenn wir richtig Glück haben, sind die Abstände in Granada richtig klein.
So, dass noch ein richtiges Rennen gefahren wird.
Also dieses Rennen, was ja auch dann das Profil dafür bietet, einfach so, stell vor, die Paris-Etappe entscheidet über die GC, aber da frieren sie die GC-Zeiten ja immer irgendwie ein.
Ja, aber bei Vuelta nicht. Bei Vuelta wahrscheinlich nicht.
Nee.
Also wenn das jetzt knappe, ich fände so eine Granada-Etappe, wo wirklich ein Anstieg nochmal drin ist, haben wir denn hier 2 Kilometer mit 6%, ist nicht Montmartre, Montmartre ist glaube ich ein bisschen weniger, aber da hast du schon eine Etappe, finde ich.
Schon eine Etappe, ja. Schon
das ist keine Siegesfahrt.
Schon ein gutes Profil. Ja. Das Lustige ist, die startet am Carrefour. Carrefour Granada, Carrefour und nach Granada.
Ist, ja, also im Supermarkt.
Ich, Sponsor, ja. Genau, die letzten 3 Tage werden, also ich glaube, es ist Zeitfahren, je nachdem, was jetzt halt am Wochenende noch passiert, ist dann das Zeitfahren so der ausschlaggebende Punkt, so wie wird danach weitergefahren. Roglic macht sich da sicherlich Hoffnung. Ich glaube, Roglic ist natürlich auch sauer erfahren und hat irgendwie, ist ein sehr, sehr konstanter Fahrer bei 3 Wochen, das wissen wir bei ihm. Kann mir halt echt vorstellen, dass der mit all seiner Erfahrung und so dann nochmal vorbeizieht.
Der wird jetzt keinen Blödsinn machen, das stimmt. Die Frage ist nur, reicht es aus, die Distanz? Und ich glaube, ja. Und dann ist die Frage, verliert das am nächsten Tag oder kann das halten? Vielleicht ist er 2 Minuten schneller als Mas, wenn es gut läuft. Das heißt, er holt irgendwie 15, 16 Sekunden, 20 Sekunden raus. Die kann er wieder am nächsten Tag verlieren und dann wird es eng.
Boah, wir haben eigentlich eine gute Vuelta jetzt. Also ich
Die spannendste 3-Wochen-Rundfahrt des ganzen Jahres.
Des ganzen Jahres, der ganzen...
Jahrzehnt?
Ja, wenn du da jetzt auch... Denk mal wieder zurück.
Ja.
Tour, lame. Giro, lame. Vuelta letztes Jahr, lame. Es war eigentlich klar, dass Vingegaard gewinnt. Es war auch...
Ja. Es Tour. War enger, aber es war lame.
Ich übertreibe jetzt natürlich, aber auch. Tour, lame. Giro mit Yates war cool.
Das war cool.
War cool. Mhm. Vuelta davor, Roglic gewinnt, auch ein bisschen...
Das weiß ich gar
war
nicht.
War auch recht kontrolliert. Ja. O'Connor lange vorne. Ja. War aber irgendwie klar, dass er irgendwann Zeit verliert.
Ja.
Tour, lame.
Ja.
Ja.
Die war schon ein bisschen
Giro,
besser,
auch lame. Hat Pogacar auch krass, krass dominiert. Aber 23,
Tour war schon wieder ein bisschen besser.
23 Vuelta war das Spannendste. Flicken seine Teamkollegen Sepp Kuss oder nicht? Das war das eigentlich das.
Stimmt, das
reicht jeden Tag so.
Das war der Grundtenor.
Jeden Tag war das so zwei Leute, die eigentlich könnten, aber die moralisch nicht dürfen und darauf gehofft haben. Eigentlich nur gehofft, dass Sepp Kuss richtig krachen geht, damit sie sich dann gegenseitig die Köpfe einschlagen können. Das war das psychologische Spiel, was wir so in der letzten Woche gesehen haben. Ja. Und die ganze Community, die gehofft haben.
Stimmt. Die fahren so von vorne und hoffen, dass er im Hinterrad so ein bisschen zu viel Probleme heute hat. Fische sind Freunde, kein Futter.
Ja, genau.
Fische sind Freunde, kein Futter.
Genau so war das. Und die ganze Welt hat bei diesem psychologischen Experiment zugeschaut und wollte die Hoffnung in die Menschheit bewahren.
Jeden Tag Krisensitzung im Wismar-Bus.
Genau, und das war halt echt spannend.
Ja, das ist recht.
So, also wir sehen eine der spannendsten Grand Tours seit langer Zeit.
Ja, da hast du recht. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz rein, weil nochmal jetzt die letzte Aussage. Wir können es natürlich gerne in 2 Wochen
wieder machen. Ich sage hier gar nichts mehr.
Gewinnt Enric Mas die Rundfahrt? Ich habe ja schon an ihn geglaubt, deswegen bleibe ich dabei. Ich sag ja. Ich habe gesagt, er gewinnt das.
Möchte mich dazu nicht äußern.
Okay, dann lass
es. Come on, Primoz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Primoz Roglic-Fan bin.
Er braucht ja irgendwas an eine 4 Millionen jetzt Jahresgehalt zu rechtfertigen.
Ja, er braucht 4 Millionen Jahresgehalt, hat er gesagt wohl, damit er sich den Scheiß nochmal ein Jahr antut. So mehr oder weniger war die Aussage.
Ja, ja.
Wenn es dieses Gehalt nicht gibt, dann hört er halt einfach auf.
Ja.
Man muss aber auch da manchmal sagen, in welchem anderen Job würde Primoz jetzt 4 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren? In den wenigsten.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sag mal so,
auch dann ist die Frage, brauchst du jetzt nochmal für ein Jahr 4 Millionen? Also,
ja, also wenn man diese Angebote bekäme und man dafür ein Jahr noch weiterfahren müsste, würde ich das wahrscheinlich machen.
Deswegen ist auch noch Peter Sagan das Gesicht von Mai Wusch. Also das wird schon irgendwo so aber Gründe
nee,
haben.
Anders. Damit man genau das nicht machen muss,
ach so, ja,
fährt
stimmt,
man noch weiter.
Stimmt, ja, okay, hast und, recht. Ja. Aber Peter Sagan muss das auch nicht mehr machen, das kannst du ja nicht erzählen. Was hat er mit seinem Geld gemacht?
Das weiß ich nicht.
Also er kann doch nicht sein, dass er Geld braucht. Er sagt, sieht eine große Zahl da und denkt sich, ja gut, dafür mache ich es.
Weil Wusch zahlt wahrscheinlich auch nicht schlecht für sowas. Wenn man sieht, was die allein im Monat für so Preisgeld ausgeben. Ja. Nächstes Jahr übrigens die Weltmeisterschaft so zusammengefasst in einem Ort.
Die
in
Savoy große Frankreich-WM.
Genau. Wusstest du schon, ja?
Ja, klar.
Ja. Ja, E-Sports ist auch da.
Ich bin, also ganz ehrlich, kann ich schon sagen, wir haben die letzten Tage, als wir jetzt nach dem Ötztal auch ein bisschen besprochen haben, wie gut das lief und so weiter, haben wir auch schon vom Coaching-Team gesagt, wir planen mal den ganzen Trip, dass wir auch da hinfahren, dass wir vor Ort sind, weil du da auch die Kombination hast, die Gravel-WM, wir haben die Straßen-WM, das ist nicht ganz nah beieinander, Gravel-WM ist in so einem Tal, ey, das ist, als würdest du in Sölden die WM machen, ne? Also ich weiß nicht, wo die Strecke ist, aber es kann nur bergig sein,
ja.
Es ist geisteskrank. In Genfersee, die Ecke, ist ja dann Zeitfahren und Straßenrennen auch, ich weiß nicht, ob sie dann das Gran Fondo-Rennen da auch machen, aber ist für unsere Athleten natürlich ein besonderes Highlight, denn man muss ja sagen, im ambitionierten Hobbysport, wo hast du die Möglichkeit, mit einem gewissen, mit viel Fleiß und Invest über eine Qualifikation etwas zu erreichen? Und mittlerweile ist das für viele Age-Gruppe einfach die Gravel-WM und dann wird Straßenrennen genauso. Und jetzt haben wir die große WM in Frankreich, wo alles innerhalb von 2 Wochen in den Savoyer Alpen da zusammenläuft. Finde ich mega spannend und möchte auf jeden Fall das Ganze mit teilnehmen und unsere Athleten mitsupporten können vom Team. Ich habe gesagt, jeder, der es nicht schafft aus unserem Coaching-Team, also des Coaches, sich zu qualifizieren, muss nachher Flaschen angeben.
Ja.
Das ist dann auch ein guter Hebel. Auf einmal trainieren die jetzt wieder. Und für viele Athleten ist das echt cool, weil wir jetzt anfangen, schon bei den ersten Gravel-Fahrern, wirklich kein Witz, November-Qualifier in Griechenland, mal zu gucken, ob das möglich ist.
Ja.
Und halt mal ein bisschen wie beim Ironman, muss man sagen, Saison aufzubauen nach einer Quali. WM.
Ja. Ich lustigerweise war ich an der Strecke.
Ja.
Ich war jetzt letzte Woche eine Woche beim UTMB und das Original, das Haus war einfach so 2 Kilometer vor dem Anstieg. Ich bin den Anstieg auch gefahren mit dem Auto.
Ja.
Von dem Straßenrennen.
Ja. Und?
Er ist übel steil.
Toll.
Der ist richtig räudig. Also es ist relativ, also dieses, das wo, was hier steht, ist, dass das Straßenrennen Domancy ist, das ist so ein ganz, das ist so ein 3-Kilometer-Anstieg eigentlich nur, den kannst du noch nach hinten verlängern, ich weiß nicht genau, wie die Route aussieht, aber dieser Anstieg ist kurz aus dem Tal von, jetzt Metzger, ich den Namen ja auch weg, von Sallanches hoch.
Ja.
Das ist ein recht großes Tal, recht breites Tal. Von da aus geht es halt hoch nach Domancy und da kannst du halt weiterfahren. Theoretisch wirst du bei Spenny wahrscheinlich auch eine Schleife fahren. Bin ich echt gespannt. Du kannst verschiedenste Anstiege, die man kennt, den Col de Saïssès, den fährt man normalerweise vor dem Comet de Roselon oder auf der Etappe, die Ben O'Connor 22 gewinnt, glaube ich, oder 21 war es.
22 waren wir da.
21 waren wir da.
Ich schwör 22.
Nee. 21 waren wir da.
21,
wir
haben danach das 1 gegründet.
Genau. 21 waren wir da, da sind sie diesen Anstieg gefahren, dann Comet de Roselon, dann nach Tignes hoch. Also den kannst du ganz gut fahren und vor allem kannst du den auch so fahren, dass du genau, du kannst eine Runde fahren, dann kommst du genau wieder da raus, wo, wo du reingefahren bist. Auf der anderen Seite kannst du auch noch einen relativ bekannten Anstieg fahren. Das ist da in einem, so einem kleinen Hochtal in Megève. Da gab es auch schon mal eine Tour-Etappe, die da zu Ende gegangen ist. Also die Regionen, die kennt man einfach. Da sind die schon alles auf und abgefahren.
Planjou, oder? Von Megève geht es links hoch.
Den meinte ich jetzt nicht, aber da gibt es noch einen anderen, den man kennt. Aber du kennst eigentlich alles.
Ja.
Also die Möglichkeiten sind da sehr, sehr vielfältig, um die Strecke unfassbar schwer zu machen. Ich gucke gleich mal, ob ich noch ein Profil oder sowas finde. Wäre mal ganz interessant. Aber wird eine interessante Sache. Alles da vor Ort. Auch das Downhill-Rennen in Leger. Das, was man jetzt letztens in den sozialen Medien verfolgen konnte, wo dann einfach der letzte Fahrer aus Frankreich runterkommt, seinen ersten Weltcup gewinnt. Und da bricht er dermaßen Mayhem aus. Da fliegt so ein Gitter, die Leute sprinten hinter dem her.
Haben sie mittlerweile auch versucht, ein bisschen abzuregeln. Das war letztes Jahr auch schon so. Mittlerweile haben die ein paar Sachen gemacht, dass sie nicht
alle nicht funktioniert. Also das sah in dem Video nicht so richtig. Also das Sicherheitskonzept da hat der Schülerpraktikant gemacht, glaube ich. Und das findet alles da statt. Also wird eine coole Sache. Und eine Woche später, glaube ich, ist der UTMB.
Ach, krass.
Das ist ein riesen Trailrun, wo ich letzte Woche war. Und das ist halt auch richtig groß. Also diese ganze Ecke da wird sehr, sehr voll sein in dem Zeitraum.
Das wird Wahnsinn. Die Gravel-WM ist dann ein bisschen weiter nordöstlich, glaube ich. Das ist in Châtel.
Und ja, das da ist ein bisschen an der Schweizer Grenze, Porte Soleil, ne?
Genau, das ist so einmal eine Bergkette vor Aigle. Und da muss ich auch sagen, ich habe mir das mal angeschaut, ich kenne die Strecke halt nicht, aber das ist wirklich, als würdest du in Sölden sagen, hier ist irgendwo die Gravel-WM. Und ich denke mir so, was soll passieren? Also, ihr könnt ja wirklich nur einen Pass hochfahren und irgendwo runter. Es wird ja wirklich unglaublich.
Wenn du in den Alpen schon mal gegravelt bist, weißt du, alles, was du hochfährst, ist meistens auch recht steil.
Ja.
Also,
das wird wirklich komplett wild. Ich bin sehr gespannt und ich finde es irgendwie richtig cool, dass es irgendwie das als Event so gibt. Bin gespannt. Deswegen, wie gesagt, lass mal gucken, ob wir uns für irgendwelche Sachen qualifizieren können.
Also ich kann mich wahrscheinlich nicht qualifizieren.
Vom UTMB.
Für UTMB kann ich mich auch nicht qualifizieren. Also ich bin 7 Kilometer Trailrun gelaufen.
Und wie fandest du es?
Todesmuskelkater gekriegt. Wirklich ganz schlimm. Und diese Leute sind 180 Kilometer mit 15.000 Höhenmetern in 19 Stunden gelaufen, mit einem Schnitt von 6,30 auf den Kilometer.
Last Soul Ultra, friss das.
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, was würde mit den Last Soul Ultra Leuten passieren, die den UTMB laufen.
Ja, die würden gehen die ganze Zeit. Und die werden einfach durchziehen, bis sie zu Ende sind, aber die haben
Zeit. Suchen nur zweifelt die Glocke, wo sie aussteigen können.
Wo kann ich kurz meine 2-Minuten-Pause machen?
Ja, okay, bevor wir hier abdriften in Crossover von UTMB und Last Soul Ultra, zurück zum Radsport-Podcast und ich würde sagen, wir gucken jetzt, wie die Vuelta ausgeht und wir sind durch für die Woche mit der Folge.
Sind wir und würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuhören, macht's gut.
Ciao, ciao.